Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Dicke Luft in Deutschland. Die Rede ist hier nicht von politischen Spannungen und der etwas aufgeladenen Atmosphäre vor den Wahlen zum nächsten Bundestag. Die Belastung mit Feinstaub ist aktuell hoch. Wie das kommt und wie Sie sich in dieser Situation am besten verhalten sollten, dazu gleich ein Gespräch mit Ute Dauert vom Umweltbundesamt. Wir sprechen heute außerdem über die nationale Fußverkehrsstrategie der Bundesregierung. Wir informieren über das Verbot von Einweg-E-Zigaretten in Frankreich und über Datenkraken im Kinderzimmer. Zum Schluss der Verbrauchertipp: Wer haftet, wenn man nur aushelfen wollte und dabei etwas schief geht? Das ist die Frage um kurz vor 12. Wer sich in diesen Tagen draußen aufhält, merkt es vielleicht, die Luft fühlt sich nicht gut an. Von frischer Luft möchte man lieber nicht sprechen. Das liegt an einer hohen Belastung mit Feinstaub, so erklärte es das Umweltbundesamt in dieser Woche. Feinstaub kann die Atemwege schädigen. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur sterben pro Jahr knapp 240.000 Menschen vorzeitig durch die Belastung mit Feinstaub. Über die aktuelle Lage kann ich jetzt mit Ute Dauert sprechen. Sie leitet beim Umweltbundesamt das Fachgebiet Beurteilung der Luftqualität. Guten Tag, Frau Dauert.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Dauert, wie hoch ist die Belastung denn aktuell?
Also aktuell haben wir eine erhöhte Feinstaubbelastung durch die Kleinpartikel, Feinstaub PM2,5. Und da haben wir schon in großen Regionen Deutschlands Werte, die so zwischen 25 und um die 50 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. Das ist also deutlich über dem, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Die empfiehlt nämlich 25 im Tagesmittel.
Gibt es bestimmte Regionen, wo die Belastung besonders hoch ist?
Also wir hatten jetzt in den letzten Tagen die Situation, dass die Belastung nahezu, also wirklich deutschlandweit erhöht war. Jetzt gab es ein paar Niederschläge, gerade so in Süddeutschland. Da hat sich jetzt kurzzeitig die Situation entspannt. Das sieht man sehr schön auf unseren Karten, die wir anbieten, auf den Internetseiten des Umweltbundesamtes. Aber momentan kommt auch da schon wieder die Belastung zurück, weil einfach die mit Feinstaub belastete Luft nicht wirklich abtransportiert, ausgeräumt wird, sodass uns die Situation noch ein paar Tage lang beschäftigen wird.
Wie begünstigt denn das Wetter die hohe Feinstaubkonzentration? Wie kommt das, dass die jetzt gerade so hoch ist?
Also zunächst muss man erstmal sagen, die Ursache sind zunächst immer erstmal die Emissionen, also das, was wir als Menschen durch unsere Aktivitäten freisetzen. Da sind eben solche Quellen zu nennen wie der Straßenverkehr, Auspuff, aber auch eben der Abrieb von Straßenbelag, Reifen, Bremsen, Kraftwerke, Industrieprozesse, aber auch Heizungen in Wohngebäuden. Das sind die Quellen. Und wenn das im Winter auf eine austauscharme Wetterlage, so nennen wir das, trifft, passiert Folgendes, dass diese Schadstoffe in den unteren Luftschichten quasi festgehalten werden, sie können nicht weg. Die kalte, belastete Luft liegt am Boden über Tage, sodass sich da die Schadstoffe ansammeln können und wir dann solche Situationen haben wie jetzt, die durchaus nicht untypisch ist für den Winter. Wir hatten in den letzten 2 Jahren Glück, da waren die Winter eher mild, verregnet, windig, dass wir solche Situationen wie jetzt dort nicht beobachten konnten.
Das heißt, das Problem ist im Moment, wenn wir mal beim Wetter bleiben, der Wind, der fehlt.
Es fehlt der Wind, also wir haben quasi den fehlenden vertikalen Austausch, also es ist in die Höhe, also sozusagen es passiert auch nichts nach oben hinweg, also es ist wie so eine Sperrschicht in der Atmosphäre, dass eben die Schadstoffe in den unteren Luftschichten bleiben und dann eben der horizontale Austausch, was dann eben der Wind macht und dann kommt noch dazu, dass wir eben teilweise gerade in den östlichen Bundesländern leichte Winde noch aus östlichen Regionen haben und so, dass wir eben auch noch aus den osteuropäischen Nachbarländern auch noch zu dem Feinstaub, den wir selber hier schon produzieren und freisetzen, noch etwas obendrauf kriegen.
Wenn ich jetzt selber meinen Beitrag dazu leisten möchte, die Belastung mit Feinstaub ein bisschen in Grenzen zu halten, worauf muss ich verzichten?
Also da wäre zum Beispiel schon mal das Auto zu nennen, weil gerade eben auch zum Beispiel Kurzstrecken zu fahren eben kritisch sind, weil dann sind eben gerade, dann hat der Motor noch nicht die Betriebstemperatur, die Abgasnachbehandlung ist noch nicht so voll im Gange, sodass eben mehr Schadstoffe freigesetzt werden. Also das ist so eine Quelle. Und das andere sind dann eben durchaus schon eben auch Kamine, wo man dann überlegen muss, wenn das eben die Zweitheizung ist, zur Fernheizung, dann wäre das schon ein gutes Ding, darauf zu verzichten.
Wie hat sich denn die Belastung mit Feinstaub so langfristig in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt?
Also grundsätzlich muss man sagen, wir beobachten langfristig gesehen einen sehr deutlichen Rückgang der Feinstaubbelastung und haben eben auch in Bezug auf die aktuell noch geltenden Grenzwerte da keine Probleme, diese einzuhalten. Also man kann durchaus sagen, Maßnahmen wie zum Beispiel diese Rußpartikelfilter oder andere in Industrieanlagen haben da durchaus dazu beigetragen, dass wir eben diese positive Entwicklung haben. Dennoch zeigt es uns eben, dass wir jetzt in solchen winterlichen Situationen eben wirklich Konzentrationen beobachten, die eben wirklich für die Gesundheit nicht zuträglich sind und insbesondere für Menschen mit Vorerkrankungen wirklich schädlich und also sehr, sehr stark beeinträchtigend sind.
Die Europäische Umweltagentur spricht ja von mehreren hunderttausend Toten pro Jahr. Das heißt, es waren früher noch viel mehr.
Na, man muss immer schauen, also wenn wir diese Gesundheitslast, sagen wir dazu, diese berechnen, da geht es wirklich um unsere lebenslange Exposition. Und das ist das Problem. Wir sind lebenslang zu hohen Feinstaubwerten ausgesetzt und dann werden eben daraus statistisch diese vorzeitigen Todesfälle errechnet. Das hat also jetzt nichts mit dieser aktuellen Situation zu tun, wo man jetzt denken muss, wenn man rausgeht, läuft man da jetzt in das Risiko, da zu versterben.
Was sollte ich denn an diesen Tagen bei der hohen Feinstaubbelastung besser nicht machen, wenn ich mich selbst gesundheitlich schonen will? Sollte ich auf Sport verzichten, Joggen zum Beispiel bleiben lassen?
Also wir empfehlen insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen, eben gerade der Atemwege wie Asthma, COPD oder jetzt sind auch gerade viele mit Atemwegsinfekten belastet, von körperlich anstrengenden Tätigkeiten wie Sport, wie den Jogginglauf im Freien möglichst zu verzichten. Für gesunde Menschen ist es jetzt in der Situation, wir haben einen Index, der quasi sagt, ist die Luftqualität sehr gut bis sehr schlecht. Wir haben bisher nicht die Kategorie erreicht, dass wir sagen, es ist sehr schlecht, dass wir quasi an alle Menschen appellieren. Da appelliere ich eher an den gesunden Menschenverstand, dass jeder auch so ein bisschen auf sich hört und merkt, reagiere ich jetzt empfindlich drauf, dann verzichte ich vielleicht lieber auf den Jogginglauf und mache einen ausgiebigen Spaziergang, weil Bewegung ist eben gerade für uns in unserer Gesellschaft, wo wir doch alle viel zu viel in Innenräumen sitzend uns aufhalten, auch was Positives für den Körper.
Ute Dauert war das vom Umweltbundesamt. Wir sprachen über die aktuell hohe Feinstaubbelastung in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Verkehr ist eine wichtige Feinstaubquelle. Wir haben gerade darüber gesprochen, vor allem der motorisierte Verkehr. Aber es geht auch anders. Radfahrer tun es, Autonutzerinnen auch. Und wer mit Bus und Bahn unterwegs ist, legt auch einen Teil des Weges zu Fuß zurück. Zu Fuß gehen, das ist ungefähr das Selbstverständlichste von der Welt. Doch in der Verkehrsplanung, da wird es oft übersehen. Die Bundesregierung hat gestern eine nationale Fußverkehrsstrategie verabschiedet. Sie will den Fußgängerverkehr fördern. Und darüber kann ich jetzt mit Michael Müller-Görnert sprechen. Er kümmert sich beim Verkehrsclub Deutschland um das Thema. Guten Tag, Herr Müller-Görnert.
Ja, hallo, schönen Tag, Herr Gehring.
Herr Müller-Görnert, warum braucht es eine Strategie für eine der selbstverständlichsten Dinge der Welt?
Tja, wir sind ja mehr oder weniger alle zu Fuß unterwegs, ob zum Einkaufen, zum Job, zu Freunden oder einfach nur um draußen rumzulaufen oder zum Flanieren. Aber bisher ist der Fußverkehr immer so ein bisschen hinten runtergefallen, sei es in den Städten selber, auch so im öffentlichen Bewusstsein im Rahmen der Mobilität. Und mit dieser Fußverkehrsstrategie wurde jetzt endlich der Fokus mal auch auf diese eigentlich zentrale Verkehrsart gerichtet, dass eben auch der Fußverkehr sichere Wege braucht und vor allem auch gute Wege. Und das ist jetzt also gestern so überraschend gekommen, dass dann die noch amtierende oder geschäftsführende Bundesregierung, wie man das auch immer ausdrücken mag, nochmal ihre Fußverkehrsstrategie, deren Entwurf sie ja schon letzten Sommer vorgelegt hatte, jetzt auch beschlossen hat. Das ist also ein wichtiger erster Schritt.
Welche Maßnahmen erhoffen Sie sich denn jetzt?
Also zum einen wurden erstmal auch Ziele in dieser Fußverkehrsstrategie genannt, wo auf 15 Seiten also zu einem Ziele, Handlungsfelder, aber auch schon erste Maßnahmen angerissen wurden. Also dass es vor allem darum geht, dass der Fußverkehr anerkannt wird als gleichwertige, gleichberechtigte Verkehrsart und dass vor allem die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden muss. Und letztendlich Fußverkehr ist ja auch Lebensqualität, wenn man also wirklich dann auch gute und sichere Fußwege schafft. Da sind können die Leute mehr zu Fuß unterwegs sein, das steigert ihre Lebensqualität und zu Fuß gehen ist ja auch gesund. Und Maßnahmen wären halt wirklich entsprechend auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben zu Fuß gehen sicherer wird. Das muss unterfüttert werden natürlich auch mit konkreten Maßnahmen dann vor Ort.
Was macht Fußgängerverkehr unsicher?
Ja, nach wie vor ist der Pkw der größte Feind des Fußgängers und der Fußgängerin. Kommen etwa alle 18 Minuten kommt ein Fußgänger, eine Fußgängerin in Deutschland bei einem Unfall zu Schaden. Und täglich stirbt ein Fußgänger oder Fußgängerin. Und es sind halt oft die Situationen an Fußgängerüberwegen, beziehungsweise dort, wo es auch noch keine richtigen geregelten Fußüberwege gibt. Und dann Kreuzungen, die oft halt auch zugeparkt sind, dann sieht man die Fußgänger nicht richtig. Und entsprechend kommt es da halt häufig zu Unfällen. Aber eben auch auf Gehwegen, die halt unsicher sind, wo es halt auch Barrieren gibt, wo dann die Fußgänger ausweichen müssen auf die Straße, sei es, dass Autos dann unerlaubt auf den Gehwegen parken, aber eben leider auch, dass halt dann Radfahrer oder E-Scooterfahrer dann auf den Fußwegen unterwegs sind.
Wäre es denn nach Ihrer Ansicht besser, wenn die Radler und E-Rollerfahrer auf anderen Spuren fahren oder auf der Fahrbahn für Autos?
Das ist ja das Problem. Es gibt ja leider zu wenig gute Radwege auch in den Städten. Deswegen kommt es darauf an, insgesamt eine gute Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmerinnen zu schaffen. Leider war ja in den vergangenen Jahrzehnten immer nur der Autoverkehr das Maß der Verkehrsplanung. Entsprechend wurden die Straßen breit geplant und die Fußgängerinnen und die Radfahrer wurden an den Rand gedrängt. Das muss sich künftig ändern. Es passiert ja auch schon vielerorts was, dass Radwege eingerichtet werden. Dann brauchen die auch nicht auf die Fußwege auszuweichen. Denn es ist ja oft doch so, ich sehe es bei meinen Kindern, wenn die zur Schule müssen, da gibt es keinen Radweg. Die sind zwar schon älter als 10, das heißt, sie müssten eigentlich auf der Straße fahren, aber dort ist es zu gefährlich. Also fahren sie ja dann auf dem Fußweg. Aber das ist halt ein generelles Problem, das muss angegangen werden. Es braucht sichere Rad- und Fußwege.
Mein Eindruck in Berlin ist, dass es da eher wieder rückwärts geht. Teilen Sie das?
Ja, es ist dieses ewige Hü und Hot. Das hat was mit politischen Mehrheiten zu tun, das hat mit Ideologie zu tun. Dann die vorletzte Regierung in Berlin wollte mehr Radwege schaffen. Die neue hat erstmal alles auf den Prüfstand gestellt. Dadurch wird alles verzögert und viele Dinge wurden erstmal gestoppt. So kann es natürlich nicht gehen. Man muss wirklich eine klare Strategie fahren, wo alle mitnehmen. Also es wird ja auch immer nur behauptet, wir müssen wieder was für die Autofahrer tun. Es wird alles gegen das Auto gehen, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir alle gut und sicher mobil sein können. Es gibt eine Vision Zero, die hat auch die Bundesregierung, die haben auch viele Kommunen als Ziel. Das heißt, null Verkehrstote und null Schwerverletzte. Da muss man auch konsequent dran arbeiten und auch vernünftige Maßnahmen umsetzen, damit das auch endlich Wahrheit wird.
Wie groß ist für Sie das Potenzial des Fußverkehrs? Das vielleicht noch kurz zum Schluss.
Man sagt ja, dass rund jeder fünfte Weg wird ausschließlich zu Fuß zurückgelegt. Aber letztendlich sind wir ja alle zu Fuß unterwegs. Weil wir gehen, selbst wenn wir Auto fahren, da gehen wir zum Auto, zum Geparkten. Insofern ist das schon eine wichtige Strategie auch für den Klimaschutz. Wir hatten es ja eben im Beitrag gehört, gerade die Kurzstrecken, die können wunderbar zu Fuß gemacht werden, statt mit dem Auto. Und dann, wo halt eben die auch die Abgase dann gespart werden. Also insofern, zu Fuß gehen ist Lebensqualität und fördert letztendlich auch ja, gesunde Mobilität, weil zu Fuß gehen ist gesund.
Michael Miller-Görner, das war das vom Verkehrsclub Deutschland. Wir sprachen über die nationale Fußverkehrsstrategie der Bundesregierung. Herzlichen Dank. Tabakzigaretten rauchen war gestern. Immer mehr Menschen haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das Rauchen aufgegeben. Allerdings nicht alle ersatzlos. Viele Menschen dampfen anstatt zu rauchen. Sie nutzen elektrische Zigaretten, in denen eine mehr oder weniger nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird. Es gibt sie auch als Einwegzigaretten. Die landen dann hinterher auf dem Müll oder in der Landschaft. In Frankreich werden elektrische Einwegzigaretten jetzt verboten. Kai Rienecker dazu.
Das Regal des kleinen Tabak- und Vaping-Ladens in einer Seitenstraße der Champs-Élysées ist voll mit den bunten Sticks. Übersetzt haben sie so nette Namen wie Elfenstab, so eine bekannte chinesische Marke. Im Angebot sind harmlos klingende Geschmacksrichtungen wie Apfel, Pfirsich, Litschi-Eis oder Wassermelone mit Kaugummi-Geschmack. Tabakhändler Ramon holt eine aus dem Regal und packt sie aus. Man macht die Versiegelung ab, dann die zwei Plastikaufkleber, wodurch die Batterie aktiviert wird und man muss nur noch daran ziehen. Wer nun am Mundstück des schmalen Plastikröhrchen zieht, hüllt sich sofort in eine kleine parfümierte Dampfwolke und das schnell, bequem und deutlich günstiger als herkömmliche Zigaretten. Während die 20er-Schachtel in Frankreich inzwischen bei rund 11 Euro für durchschnittlich ca. 250 Züge liegt, erhält man im Tabakladen eine Wegwerf-E-Zigarette schon ab 9 Euro mit doppelt so viel Dampfausstößen oder Puffs, wie sie in Frankreich genannt werden. Das geht von 600 Zügen über 800 bis zu 1000 Zügen und dann gibt es noch 7000, 13.000 und 15.000 Züge. Auch der Nikotinanteil ist variabel, von angeblich 0 bis zum herkömmlichen Zigarettenniveau. Aber all diese bunten, kleinen Wegwerf-Plastikdampfer müssen Tabakhändler Ramon und seine Kollegen in Frankreich in den nächsten Tagen aus dem Regal nehmen. Denn der französische Senat setzt mit seiner Zustimmung den Schlusspunkt unter einen über zweijährigen Gesetzgebungsprozess. Der federführende französische Senator Califé Die Wegwerf-E-Zigaretten, die wir jetzt seit einigen Jahren schon haben, ist ein Markt, der auf die Jugendlichen zielt. 47% der Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren haben ihren ersten Kontakt zum Nikotin über diese Produkte gehabt. Der für das Departement Moselle an der deutschen Grenze aktive Senator ist in Metz selbst als Kardiologe und Lungenspezialist tätig gewesen. Für ihn machen die E-Zigaretten nicht nur abhängig, sondern sie sind mit ihren Effekten auf Schleimhaut und Lunge potenziell auch krebserregend. Hinzu kommt die verheerende Umwelt- und Rohstoffbilanz der Wegwerf-E-Zigaretten. Da gibt es schon mal eine Lithiumbatterie, die fest verbaut ist, sowie Brenner und lauter Plastikteile. Aufgrund der Bauart ist Recycling viel zu aufwendig. Die meisten dieser Wegwerf-Vapes landen in Frankreich sowieso im Restmüll oder einfach in der Natur. Über 300 Millionen Stück pro Jahr sollen zuletzt für den französischen Markt produziert worden sein. Damit ist jetzt Schluss. Wer zu E-Zigaretten greift, muss in Frankreich nun die deutlich teureren, wieder aufladbaren und auffüllbaren Dampfgefäße kaufen. Ähnlich wie in Deutschland läuft ein Großteil des Marktes bei den Jugendlichen jedoch über illegale Kanäle. Frankreich ist nach Belgien erst das zweite Land der Europäischen Union, in dem die Einweg-Vapes verboten werden. In Deutschland sind sie vorerst weiter im regulären Handel zu haben. Eine EU-Batterieverordnung sieht jedoch vor, dass die Wegwerf-E-Zigaretten bis Ende 2026 in der gesamten EU vom Markt genommen werden müssen.
Ein Beitrag von Kai Rienecker. Unsere Kinder wachsen in eine digitale Welt hinein, da liegt es nahe, dass sie die schon im Kinderzimmer ausprobieren wollen. Und es gibt immer mehr smartes Spielzeug, Puppen und Kuscheltiere, die auf Ansprache reagieren zum Beispiel. Die Eltern sollten sich allerdings auch mit einer Nebenwirkung solcher Produkte vertraut machen. Die Hersteller können unter Umständen mehr über die Nutzerinnen und Nutzer erfahren, als ihnen lieb ist. Smartes Spielzeug als Datenkrake im Kinderzimmer, ein Beitrag von Silvi Christan.
Ein sprechender Plüschpapagei, der lustig und geduldig auf Fragen antwortet, das lässt so manches Kinderherz höher schlagen. Und das mancher Eltern sicherlich auch. Experten aber warnen davor, ganz unbedarft an die Sache heranzugehen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, informiert deshalb auf seinen Internetseiten. Mit Infotext und Video.
Da prinzipiell jeder Gegenstand über das Internet vernetzt werden kann, gibt es auch erste Spielzeuge, die smarte Eigenschaften besitzen.
Diese Internetverbindung kann zum Problem werden, erklärt David Scheyer vom BSI.
Da solch ein Spielzeug über verschiedenste Sensoren verfügen kann, birgt es ein erhöhtes Missbrauchspotenzial. Es können viele verschiedene Informationen über das Kind und den Haushalt gesammelt werden und bei unzureichender Sicherung in unbefugte Hände gelangen. Je nach Spielzeug wäre dadurch eine umfangreiche Überwachung des Kindes, der Eltern und des Haushalts möglich.
Überwachung durch den Hersteller oder durch Fremde, die sich per Bluetooth oder Wi-Fi in das Spielzeug hacken, die Kinder ausspionieren oder sogar Kontakt mit ihnen aufnehmen. Außerdem, viele Hersteller sammeln Daten über die Nutzer, wie zum Beispiel Namen und Geburtsdatum des Kindes oder aufgezeichnete Sprachaufnahmen. Wer ein Smart Toy nutzen möchte, sollte sich folgende Fragen beantworten. Was tut der Hersteller in Sachen Sicherheit? Ist eine Bluetooth-Verbindung nötig oder gibt es auch eine mobile App? Welche Daten werden wo und wofür gespeichert? Und auch nach dem Kauf geht es weiter. Olivia Jäger von der Verbraucherzentrale Hessen rät:
Nach dem Kauf die Zugangsdaten sofort dann ändern und ein ausreichend starkes Passwort erstellen. Verfügbare Sicherheitsupdates sollten direkt und automatisch installiert werden. Ebenfalls sollte ich schauen, dass meine Verbindung gesichert ist, denn der eigene Internetrouter ist die erste Verteidigungslinie zum Heimnetzwerk.
Auch die Bluetooth-Verbindung sollte nicht unverschlüsselt sein. Und wenn diese Funktion nicht benötigt wird, dann deaktivieren. Genau wie Mikrofon und Kamera. Fazit: Die Liste der nötigen Sicherheitsvorkehrungen ist lang. Bleibt bei all dem die Frage, Wie sinnvoll sind vernetzte Smart Toys eigentlich? Die Medienpädagogin Irene Schulz von Schau hin, einer Initiative von AOK, ARD, ZDF und dem Bundesfamilienministerium, rät nicht generell ab. Einige dieser Spielzeuge könnten durchaus einen Lerneffekt für Kinder haben. Aber Eltern sollten vorher Nutzen und Risiken abwägen und dann immer ein Auge darauf haben, wann was angeschaltet ist und was die Kinder damit machen.
Für Kinder ist das gerade in diesem jungen Alter, wo man ja mit solchem Spielzeug spielt, noch gar nicht verständlich. Also zu verstehen, dass ich gar nicht mit meiner Puppe oder meinem Teddy rede oder dass mein fahrendes Auto irgendwas macht, sondern dass dahinter die ganze Welt des Internet steckt.
Medienpädagogin Schulz empfiehlt außerdem, die Kinder aufzuklären, damit sie dem Spielzeug nichts Privates oder Geheimnisse erzählen. Aber auch in einem Alter, in dem die Kinder theoretisch alles verstünden, seien sie schnell überfordert damit, permanent ihre Privatsphäre zu schützen. Deshalb rät Schulz, immer dabei bleiben. Auch weil vermeintlich intelligente Spielzeuge eines auf keinen Fall werden sollen: Ersatz sein für echte Bezugspersonen.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wir kennen uns, wir helfen uns. Dieses Motto gilt oft in der Nachbarschaft und unkomplizierte Hilfe macht das Leben ja auch leichter. Aber wie steht es um die Haftung, wenn bei der Hilfe etwas schief geht? Also wenn zum Beispiel ein Schrank beschädigt wird, der eigentlich nur in ein anderes Zimmer transportiert werden sollte? Die Antwort fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob eine Haftpflichtversicherung vorhanden ist oder nicht. Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Geht beim Blumengießen in der Nachbarwohnung beispielsweise eine Lampe zu Bruch, dann muss der Blumengießer oder die Blumengießerin für den Schaden nicht aufkommen, sagt Kerstin Husmann-Funk von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Also dann geht man davon aus, dass man vorab miteinander vereinbart hat, das muss man jetzt auch gar nicht ausdrücklich besprechen, sondern man geht davon aus, dass man da stillschweigend vorher abgemacht hat, naja, wenn ich dir helfe, dann möchte ich natürlich nicht haften, wenn mir da aus Versehen die Vase runterfällt oder ich irgendwas umstoße.
Das ist aber anders, wenn die Helfenden eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen haben.
Dann würde die den Schaden übernehmen. Und dann geht die Rechtsprechung mittlerweile auch so weit, dass ich, wenn ich eine Privathaftpflichtversicherung habe, keinen Haftungsausschluss vorher stillschweigend mit meinem Nachbarn oder meiner Freundin abgemacht habe. Also dann würde ich haften.
Neuere Privathaftpflichtversicherungen schließen Schäden, die bei Gefälligkeitsdiensten entstanden sind, mit ein, sagt Julia Böhne vom Bund der Versicherten.
Also bis zum Jahr 2016 war es tatsächlich so, dass häufig die Versicherungen in ihren Bedingungen einfach Gefälligkeitsdienste ausgeschlossen haben, beziehungsweise die fielen eben unter Gefälligkeitsschäden, die nicht übernommen wurden, außer es stand in den Tarifbedingungen drin. Dann hat aber der BGH darüber geurteilt, dass so ein Haftungsausschluss eben nicht automatisch gilt, sondern dass eben in dem Fall die Versicherung dafür aufkommen muss.
Um auf Nummer sicher zu gehen, könne man sich den Einschluss der Gefälligkeitsregel von seiner Versicherung bestätigen lassen. Die Privathaftpflichtversicherungen leisten bei einem Missgeschick genauso wie bei Fahrlässigkeit. Lässt beispielsweise beim Umzug jemand den Fernseher seines Freundes fallen, dann gibt es klare Richtlinien.
Also das ist keine Neuwertversicherung, sondern das ist eben eine Zeitwertversicherung. Das heißt, wenn der Fernseher jetzt schon ein bisschen älter ist, dann kann ich eben nur auf ein vergleichbares Gerät hoffen und nicht auf die Neuausstattung.
Wer Freunden zum Beispiel beim Hausbau hilft, kann nicht nur etwas beschädigen, sondern es kann auch zu Verletzungen kommen. Bei solchen Gefälligkeitsdiensten sei die Privathaftpflichtversicherung nicht unbedingt ausreichend.
Wenn das also längerfristig sozusagen auch ist, dann sollte wirklich das der Bauberufsgenossenschaft gemeldet werden, damit die gesetzliche Unfallversicherung da besteht.
Und das, bevor die Helfenden ihre Tätigkeit aufnehmen. Einmaliges, zum Beispiel spontanes Unterstützen beim Abladen von Baumaterial, gehöre nicht dazu, sagt Julia Böhne. Verbraucherschützerin Kerstin Husmann-Funk empfiehlt jedem eine Privathaftpflichtversicherung.
Schließen Sie eine Privathaftpflichtversicherung ab. Und wenn Sie eine haben, die aber schon alt ist oder älter ist, also ich würde sagen, so alle 10, 15 Jahre sollte man die ruhig mal wieder rausholen. Und dann würde ich auch ruhig auf meinen Versicherer mal zugehen und sagen, was hast du denn da jetzt an neuen Tarifen? Das ist nicht schlechter, was die jetzt anbieten. Und das ist eben auch nicht teurer. Das muss man auch immer dazu sagen und wissen.
Mit dem Verbrauchertipp von Margret Bielenberg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Moritz Küpper erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag und der Ukrainer-Kurs von US-Präsident Donald Trump ist eines der Themen.